Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, der sich am Puls der neuesten Streaming-Veröffentlichungen bewegt. Und heute begrüße ich auch ganz herzlich alle Dexter-Fans hier, zu denen ich mich auch selbst zähle. Und natürlich auch meinen lieben Kollegen Patrick Reinbott, der mir gegenüber sitzt. Hallo Patrick.
Hallo.
Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um eine frisch gestartete neue Dexter-Serie namens Dexter Original Sin bei Paramount Plus vorzustellen. Und ich kann mich erinnern, dass wir schon zwei andere Podcasts zusammen zu Dexter aufgenommen haben.
Genau, wir haben zur Originalserie schon was gemacht und dann zur spät nachgereichten Fortsetzungsstaffel New Blood haben wir auch schon mal darüber geredet. Und deswegen ist es natürlich jetzt nur logisch, dass wir auch über die neue Prequel-Serie mal reden und die vorstellen.
Das ist richtig. Da könnt ihr also auch gerne nochmal rückwirkend reinhören. Ich packe es euch gerne nochmal in die Shownotes. Weißt du, noch schon ein paar Jährchen her ist, dass wir die aufgenommen haben? Aber nichtsdestotrotz stürzen wir uns jetzt natürlich ab ins Streamgestöber. Wir stecken ja mitten in unserer zweigeteilten Rückschau auf die besten Serien des Jahres 2024. Damit euch aber vor lauter Listen nicht die Ohren sausen, knöpfen wir uns zwischendurch jetzt mal eine frisch gestartete einzelne Serie vor, nämlich Dexter Original Sin. Zum Zeitpunkt dieses Podcasts, wenn er rauskommt, sind schon 2 Folgen von den insgesamt 10 gestartet und wir durften sogar schon 3 Folgen vorab sehen, was natürlich immer ein guter Vorteil ist, oder? Das ist doch was Feines, wenn man Film- und Serienredakteur ist,
Patrick. Ja, man muss nur manchmal da länger warten, bis dann die wirklich neuen Sachen kommen, wenn man schon 3 auf einmal bekommen hat. Dann ist die
Lücke größer.
Wenn nur eine Folge pro Woche kommt, dann muss man ein bisschen länger warten, aber natürlich ist es schon ein Vorteil, wenn man schon mehr zuerst sehen kann.
Nichtsdestotrotz werden wir euch jetzt hier natürlich nicht groß spoilern oder so. Also wir reden vor allem auch über die ersten 2 Folgen und nehmen euch da ein bisschen an die Hand. Als Disclaimer solltet ihr außerdem vorab wissen, diese Podcast-Episode wird gesponsert von Paramount Plus, wo natürlich Dexter Original Sin auch seit letztem Freitag exklusiv streamt. Für euch bedeutet das einfach nur, dass ihr heute statt einer klassischen Serien-Check-Diskussion vor allem eine Vorstellung der neuen Serie bekommt und eine Einordnung in diesen Serienkosmos von Dexter, damit ihr einfach bestens gerüstet in dieses neue Dexter-Kapitel starten könnt. Patrick, wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Wir haben ja schon über Dexter gesprochen. Ich habe echt nochmal nachschlagen müssen, wann diese Aufnahmen waren. Mhm. Die Dexter-Serie, wo wir auf das ganze Phänomen zurückgeschaut haben, war 2020. Da saßen wir hier zu dritt mit Andrea. Und dann New Blood, die Sequel-Serie, die kam, war dann natürlich etwas später, etwa so ein Jahr, dass wir drüber gesprochen haben. Und insofern ist es doch irgendwie erstaunlich, dass wir uns weiterhin an Dexter abarbeiten. Nichtsdestotrotz, wenn ihr jetzt nicht alles nochmal hören wollt, was wir damals schon besprochen haben, geben wir euch hier natürlich auch nochmal einen kurzen Abriss, damit ihr wisst, wo wir uns befinden und haben Folgendes heute mit euch vor. Wir werden kurz das Phänomen Dexter einordnen, dann über Dexter als gleichermaßen einflussreiche wie kontroverse Figur in diesem Kontext auch so ein bisschen reden, euch natürlich die neue Serie Dexter Original Sin vorstellen, worum geht's da überhaupt und wie fügt sie sich ins Dexter-Universum ein? Da gibt es nämlich einen Kniff in dieser neuen Serie und euch die wichtigsten Figuren vorstellen, die euch da unterkommen und die ihr kennen solltet. Und dann vergleichen wir auch noch so ein bisschen die Serie mit ihren Vorgängern. Was macht sie gleich? Was macht sie anders? Um am Ende noch einen Ausblick auf die Dexter-Zukunft zu geben, denn das hier wird nicht die letzte Dexter-Serie sein, die euch erwartet. Ja. Vielleicht machst du mal den Anfang, Patrick. Also, wir blicken zurück auf ein Serienphänomen Dexter. Das begann 2006, wenn ich mich recht entsinne.
Genau. Also in den USA auf jeden Fall. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann es in Deutschland kam, die erste Staffel. Das war, glaube ich, erst so 2 Jahre später dann in Deutschland.
Ich glaube, wir waren ein bisschen hinterher damals.
Mit der Synchronisierung, das hat 2 Jahre ungefähr gedauert, bis sie dann auch hierzulande ankam. Aber genau, die erste Staffel Dexter kam in den USA im Jahr 2006 raus und war relativ schnell ein Riesending, was man sich wahrscheinlich dadurch erklären kann, dass wir in den Jahren davor oder halt generell die Menschheit wurde von Crime-Formaten geflutet. Es gab schon Sachen wie die CSI-Serien und Navy-CIS-Serien, die schon dieses Kriminalitätsformat, diese Ermittlungsfälle mit Fall der Woche-Prinzip und so etabliert hatten. Und Dexter geht einerseits in diese Richtung, ist auch eine Crime-Serie, geht aber auf der anderen Seite dann komplett neue Wege, indem wir diesmal einen Serienkiller als Hauptfigur haben.
Dexter und das Morgan. War damals schon was ziemlich Neues, oder?
Das war was sehr Neues. Mhm. Es gab ja schon so diese Figur des Antihelden bei diesem goldenen Zeitalter der Serien, wenn man sowas wie Sopranos nimmt, dass man einen Tony Soprano hatte, der ja schon sehr moralisch verwerflich war, der so dieser Familienvater war. Dieser nette eigentlich, aber auf der anderen Seite so ein knallharter Mafia-Boss, der auch selber dann ja, Verbrechen begangen hat, auch Morde und so weiter. Das war schon so der Vorläufer, kann man ein bisschen sagen. Aber Dexter war dann schon nochmal eine neue Eskalationsstufe, würde ich behaupten. So diesen total gefühllosen, abgestumpften Serienkiller in der Hauptrolle, der alles dafür tut, eigentlich um so eine Fassade aufrechtzuerhalten. Das war schon was, das hatte man davor noch nie gesehen und hat auch wirklich ja was Neues gemacht, was es vorher so noch nie zu sehen gab und auch wirklich dieses grenzüberschreitende, ich glaube, wir reden gleich noch darüber, was so diese Faszination ausmacht, aber nochmal kurz so zur Story an sich. Also es geht um Dexter Morgan, der arbeitet in Miami beim Police Department und ist da in der Forensik tätig und ist da vor allem spezialisiert auf so die Blutspurenanalyse und er ist durch seine ja, dunkle Passion, die er da hat, ist er natürlich prädestiniert dafür, dass er sich extrem gut auskennt, wenn an Tatorten Blutspitzer oder Blutspuren in einem speziellen Muster zu sehen sind, dass er da gleich ja, analysieren kann, wie ist diese Tat begangen worden und er kann da sehr viele Rückschlüsse ziehen, so wie ist der Mördervorgang, wer steckt dahinter und deswegen ist er da natürlich ein Experte auf seinem Gebiet.
Und er kann das natürlich besonders gut, weil er selber weiß, wie es so spritzt, wenn er zusticht.
Ja, genau, er hat da wirklich praktische Erfahrung mit schon auf der anderen Seite dieser Tatorte und genau, es geht darum, das wird dann in der Serie natürlich später noch vertieft, dass er als Kind ein traumatisches Erlebnis hatte, was in ihm diesen sogenannten dunklen Begleiter, der Dark Passenger, in ihn hervorgerufen hat und er hat wirklich, ja, seit der Jugend auf, hat er diesen Drang, Menschen zu töten. Und es geht in der Serie vor allem auch um das Verhältnis zu seinem Adoptivvater Harry Morgan. Der war auch ein Detective beim Police Department und der hat Dexter adoptiert und hat dann irgendwann auch gemerkt, dass in Dexter dieser dunkle Drang zum Morden steckt und hat dann versucht, das Ganze, er hat dann relativ schnell herausgefunden, er kann das nicht verhindern, das wird immer ein Dexter sein und deswegen hat er versucht, einen Kodex ihm beizubringen, dass er sagt, okay, wenn du jetzt tötest, dann töte nur böse Menschen, Mörder, Verbrecher, die praktisch beim Police Department durch das System mutschen oder die in Fälle verstrickt sind, die nicht aufgeklärt werden können. Und Dexter, ja, macht sich dadurch, dass er ja auch immer Zugang zu diesen Akten hat und zu den Fällen, macht er sich so ein bisschen selbst auf eigene Faust auf die Jagd nach diesen Leuten. Und das ist eigentlich ein bisschen dieses Fall-der-Woche-Prinzip, das man in anderen Crime-Serien hatte. Das wird hier praktisch auf Dexters so, ja, Hauptzüge, nicht Hauptzüge, aber so Einsätze
eigentlich
gelenkt. Mordalltag
auf angewendet.
Ja, der Mordalltag. Er hat dann schon sehr, ja, fast schon ritualisiertes Vorgehen, wie er diese Menschen dann eben auch spürt und auch dann, ja, tötet, richtig eiskalt und dann auch so Souvenirs, so kleine Trophäen mitnimmt, indem er so einen Bluttropfen in so kleine, wie nennt man das so?
Reagenzgläser, diese Träger.
Plättchen, so wie so kleine Blutplättchen ja, oder so, die er dann eben auch aufbewahrt.
Träger, ja.
Genau, als Souvenir sozusagen. Und das ist eben die eine Seite von Dexter und die andere Seite ist natürlich noch durch viele Nebenfiguren in der Serie ergänzt. Man hat die ganzen Kollegen, die da beim Police Department arbeiten. Man hat noch seine Schwester Deborah, die auch beim Police Department arbeitet und zu Beginn der Serie auf jeden Fall nichts davon weiß von Dexters Doppelleben. Später wird sich das dann noch in eine andere Richtung entwickeln, ohne jetzt schon zu viel zu spoilern. Vielleicht gibt es ja Leute, die wirklich Dexter noch gar nicht von A bis Z gesehen haben. Wir gehen jetzt auch nicht tief rein, dafür hatten wir ja auch die anderen Podcasts. Aber es geht dann eben auch noch um Rita, das ist die Freundin von Dexter, die ein Trauma eben auch erlebt hat, die wurde von ihrem Ex-Mann misshandelt und geschlagen, deswegen ist sie auch emotional eine ähnlich schwierige Persönlichkeit wie Dexter, die da viel Leid erlebt hat, viele Probleme und ja, das ist eigentlich so die Grundstory von Dexter. Es gibt dann in den einzelnen Staffeln oft noch so eine Art übergreifenden Killer, der da auf den Dexter Jagd macht, neben diesen einzelnen Personen, die er da hat. In der ersten Staffel gibt es den Kühllaster-Killer. In der zweiten Staffel ist es der Bay Harbor Metzger, hinter dem Dexter selbst steckt. Also da gerät er so ein bisschen auf die Jagdliste eigentlich und muss selber versuchen, da seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und
Highlight ist auch der Trinity Killer in Staffel 4.
Genau, Staffel 4, die glaube ich relativ eindeutig bei den Fans so als beste Staffel auch gilt. Da wurde so das Prinzip, dass so die ersten Staffeln entwickelt wurde, wirklich auf die Spitze getrieben. Also die war so genial gemacht. Alle Elemente haben da so perfekt ineinander gegriffen, dass man wirklich sagen kann, so Staffel 4 war der Höhepunkt der Serie. Und genau, die Staffel lief dann von 2006 bis 2013 in den USA, kam auf insgesamt 8 Staffeln, hatte spätestens ab der 4. Staffel auch extrem gute Quoten. Also die Staffel 4 war dann für Showtime, den US-Sender, auch ein absoluter Senderrekord. Also so hohe Einschaltquoten hatten sie bei keiner anderen Serie. Und deswegen lief die Serie auch immer noch weiter. Für einige Fans vielleicht auch zu lang dann, dass sie so den Zenit irgendwann überschritten hatte. Aber insgesamt waren es auf jeden Fall 8 Staffeln bis 2013 und dann war Schluss. Es gab ein Serienfinale.
Kontroverses Ende.
Eines der kontroversesten Serienenden. Da haben wir auch in einem eigenen Podcast lang und breit, eigentlich kann man einen kompletten Podcast nur über das Serienfinale von Dexter machen. So, wie steht man dazu? Was hat das für extrem heftige Reaktionen ausgelöst? Und die Serie war dann erstmal abgeschlossen. Es sind Jahre vergangen, in denen
Wir dachten, jetzt ist Schluss, jetzt kommt nichts mehr zu Dexter.
Genau, das Finale ist so als sehr kontroverser Schlusspunkt erstmal stehen gelassen worden. Und dann kam relativ bald, ich weiß gar nicht, wann die erste Meldung dazu kam, 2019, 2020, dass eine neue Dexter-Staffel kommt.
Ja, es war nicht so viel, eher so ein Jahr oder so, anderthalb
genau,
Jahre vorher.
Genau, es ist dann relativ schnell auch nach der Ankündigung umgesetzt worden und kam dann. Und dann ab 2021 kam eine neue Bonus-Staffel, würde ich sie gar nicht nennen. Das ist wirklich eine eigene Sequel-Serienfortsetzung zu Dexter. Die hieß dann Dexter New Blood. Und die war eben nicht einfach nur eine neunte Staffel, sondern die hat wirklich auch neue Sachen auf den Tisch gebracht. Nach dem Serienfinale von Dexter spielt sie an einem neuen Schauplatz. Wir waren weg von dem sonnigen, warmen Miami.
Nicht mehr, sondern
in der, ja, so eine fiktive Kleinstadt, die heißt Iron Lake, irgendwo in New York,
abseits
von New York.
Man weiß, im Norden des Bundesstaats New York,
genau,
soll also irgendwo sein. Ganz viel Schnee und Eis.
Genau, es ist sehr, genau, wie du sagst, es ist ein sehr starker Settingwechsel. So, wir haben jetzt eben dieses kalte Setting und Dexter hat in dieser Kleinstadt eine neue Identität angenommen.
Als Jim Lindsay.
Genau, ist Jim Lindsay, hat da so ein Sport- und Jagd-Ausstattungsladen oder so ein Geschäft, wo man da so diese ganze, ja, dieses so Sportkleidung, aber auch Sachen so zum Angeln, Jagen, was man halt so macht,
ja,
in dieser Kleinstadt,
ja,
da.
Und zufälligerweise ist er auch mit der Dorfpolizistin zusammen. Dann
genau.
Weiß er immer gleich, was los ist.
Genau, er ist immer noch weiterhin involviert so in die ganzen Sachen, die da lokal passieren. Und ja, er hat es eigentlich geschafft, die ganze Zeit seinen dunklen Begleiter ein Stück weit zu unterdrücken. Mhm. Aber man weiß auch schon, wenn die erste Folge der Serie läuft, er kommt zurück, dieser Drang. Er wird wieder von seinem alten Leben eingeholt. Es passieren dann.
Und es kommt nicht nur der Drang zurück, sondern auch noch eine andere wichtige Person aus seinem
genau.
Leben.
Ja, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Sein Sohn Harrison.
Mhm.
Der ist in der Hauptserie auf die Welt gekommen und ist dann aus dem Staffelfinale eben auch so, ja, ausgeschrieben mit Dexters Freundin, hat er sich abgesetzt.
Und weil das Spin-off ja jetzt 10 Jahre später spielt, haben wir ihn auch als Jugendlichen, so
genau,
als Menschen, der irgendwie eine Identität sucht und jetzt seinen Vater ausfindig macht,
genau,
und natürlich wissen will, was da los war.
Ja, er kommt in Dexters Leben zurück, was dann auch nochmal eine zusätzliche Komplikation auslöst, weil Dexter natürlich auch ahnt oder befürchtet, dass sein Sohn auch, dass er also diesen dunklen Begleiter an ihm weiter vererbt hat sozusagen. Und das ist ein neues Setting, das da in New Blood aufgemacht wird. Das ist schon so eine Art Staffel, wo man merkt, sie wollen das Ende, das ursprüngliche nochmal, wollten sie kaschieren. Sie wollen ein neues Serienende auch für Dexter etablieren, auch wenn sie sehr weit abgegangen sind von der Hauptserie, von den Markenzeichen. Man hat dann statt Harry, der so in der Hauptserie immer wie so eine Art Geistererscheinung und Mentor noch auftritt, hat man dann in der neuen Serie Deborah.
So als halluzinatorisches Gewissen vielleicht.
Wir haben jetzt natürlich noch nicht drüber gesprochen, was in der Hauptserie passiert mit Deborah, aber sie ist dann so die Art Harry-Figur in der neuen Serie. Und die hatte dann nach 10 Folgen, wie so eine Art Miniserie war sie eigentlich angelegt, eine weitere Staffel mit neuem Setting, mit neuen Elementen, und die hat dann wieder ein Serienfinale bekommen, über das man wieder diskutieren kann. Also es wirkte schon zielstrebiger und zielgerichteter auf eine Art endgültigen Abschluss, aber dabei ist es auch wieder nicht gekommen.
Nein, und deshalb sind wir jetzt hier, wo wir heute sind.
Genau.
Gut, wir reden noch ein bisschen später über New Blood, noch vielleicht auch ein bisschen spoileriger, weil es dann nicht anders geht, um den Serienanschluss zu erklären, aber erstmal bleiben wir noch im spoilerfreien Territorium. Mhm. Und reden natürlich auch so ein bisschen über das Phänomen Dexter, beziehungsweise warum lieben wir eigentlich einen Serienkiller so sehr als Hauptfigur einer Serie? Ich frage mich das natürlich auch sehr viel, und wir sehen ja auch in der heutigen Zeit, gerade bei Netflix und allen anderen Streamingdiensten, Serienkiller-Erzählungen, sei es nun Serien oder Filme, stehen hoch im Kurs. Wir haben da fast jede Woche irgendeine neue Erzählung, die da eintaucht, einfach weil die Faszination für Menschen so groß ist. Wie kann jemand sowas Böses tun, wie jemanden zu ermorden und das auch anscheinend auch mehrfach tun, denn Serienkiller sind ja dann einfach so häufig ritualisiert oder wiederholen das immer wieder. Es kann also kein Zufall gewesen sein, dass es beim ersten Mal passiert ist.
Ja.
Was würdest du sagen, was ist so besonders an Dexter, dass er die Menschen so eingefangen hat in dieser zwielichtigen, ich würde ja nicht mal mehr sagen Grauzone, sondern eigentlich die Grenze schon überschritten hat?
Ja, also ich kann natürlich auch nicht für alle Fans sprechen, das ist natürlich auch immer individuell so, warum man fasziniert ist von was, aber es ist schon dieses Serienmörder-Verbrechensprinzip, dass da jemand ganz klar eine Grenze überschreitet. So Serienmörder faszinieren die Menschheit ja schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht sogar schon, dass man sich immer fragt, okay, wie tickt so eine Person? Wie kommt es dazu, dass jemand so wird, solche Gefühle hat oder so, so einen Drang irgendwie dazu, Menschen zu töten? Was steckt dahinter? Dexter ist natürlich auch ziemlich smart darin, die Hauptserie, dass sie eben die Figur sehr psychologisiert, sehr tief reingeht, so in wie ist Dexter so geworden, wie er ist, aber gleichzeitig auch so diese Fassade, das ist, glaube ich, für viele auch spannend, dass er so versucht, diese Normalität aufrecht zu...
Den Sunnyboy zu spielen,
ja,
vor allen.
Ja, er versucht so bei den Kollegen beliebt zu sein, auch eine Beziehung zu führen eben, obwohl er so Gefühle wie Liebe und sowas eigentlich gar nicht kennt, also er muss das eher simulieren, so im Laufe der Serie merkt er schon so, dass es da auch andere Seiten an ihm gibt oder so. Er bleibt jetzt nicht so von Anfang an zu 100% dieser komplett gefühlskalte, abgestumpfte Mensch, so weil er ja eben später auch einen Sohn hat und so weiter. Da kommen schon neue Gefühle auch auf und deswegen ist er eine sehr vielschichtige Persönlichkeit, die eben aber immer dieses komplett Tabubehaftete hat eben, so dieses grenzüberschreitende, brutale, kalte, grausame und so, und dieses Hin- und Hergerissensein, so das er selbst hat, aber auch, dass man beim Zuschauen die ganze Zeit hat, das hat, glaube ich, schon viel dazu beigetragen. Die Serie hat ansonsten noch neben der Figur selbst eigentlich, finde ich, einen ziemlich, ja, auf mitreißenden Stil. So, sie ist, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, nicht poppig, aber sie hat schon so eine Art, ja, einen Stil entwickelt, der sich so durch alle, naja, durch New Blood nicht mehr, da haben sie dann ein bisschen von den Markenzeichen auch weggegangen, aber jetzt auch wieder, wenn wir über Originals hin sprechen, sie haben schon so die Musik, wie das gemacht ist, du hast immer wieder den Off-Kommentar von Michael C. Hall eben, der
so als trockenen, den nur wir hören,
ja,
Voice-Over-Kommentar.
Genau, sowas trocken, schwarzhumoriges, was er damit reinbringt, wenn er so Situationen, die gerade passieren, irgendwie kommentiert oder sowas. So, es gibt schon diese Markenzeichen, die Serie noch ausmachen neben der Figur selbst, aber es ist schon wirklich so diese Faszination wieder mit dem bösen Abgründigen, die eben auch, wie du schon gesagt hast, sich ja durch diese unzähligen True-Crime-Formate, die ja jetzt auch immer noch kreuz und quer aus dem Boden schießen.
Und teilweise auch so Serien, ich nenne es mal Ableger wie You zum Beispiel.
Genau.
Das ist ja auch wie ein folgendem Stalker, der
ja,
schlimme Dinge tut, ist ja ganz eindeutig auch an Dexter angelehnt.
Total, ja.
Diesen Perspektivwechsel mitzunehmen.
Ja, man merkt, dass Dexter so als Figur und Marke einfach so viele Spuren jetzt hinterlassen hat. Deswegen sind wir, glaube ich, auch an dem Punkt, wo diese Serie einfach noch länger geht, als wir es gedacht hätten. So,
ja,
sie ist einfach nicht abzulegen. Sie kehrt immer wieder zurück. Sie hat immer noch so viele Fans, die sich einfach begeistern, und deswegen, ja, sind wir auch nach der Hauptserie mit 8 Staffeln und dieser Bonus-Miniserie New Blood, sind wir jetzt an dem Punkt, wo Dexter zurückkehrt und noch weitergeht, in
ja,
die Zukunft geht.
Ist also einfach so eine ambivalente Figur, die man nicht ziehen lassen kann, und genau wie Tony Soprano hatten wir vorhin schon erwähnt, oder Walter White, wissen wir natürlich, dass das, was er tut, nicht richtig ist, aber irgendwie nehmen wir natürlich trotzdem Anteil daran, weil wir immer auch in diese Position gedrängt werden, seine Vertrauten zu sein, weil wir ja in seinen Kopf hinein lauschen können.
Ja, es ist so dieses Anti-Helden-Prinzip, was einfach spannend ist.
Ja.
So, es gab ja mal den Punkt, an dem dann so Anti-Helden wie Tony Soprano und Walter White einfach spannender geworden sind als die klassischen Helden, die
guten,
nur gut
strahlenden
sind.
Ritter in weißen Rüstungen.
Genau, und Dexter, den kann man eigentlich ja schon fast nicht mehr als Anti-Held. Das Wort Held passt bei ihm dann eigentlich schon fast gar nicht mehr. So, er ist wirklich ein neues Extrem auch, was eben diese faszinierende Ausstrahlung einfach hat.
Und diese winzige Einschränkung von, er tötet ja nur Killer, ist ja irgendwie auch so eine, fast schon eine Entschuldigung. Wenn man darüber nachdenkt, natürlich nicht, er tötet ja trotzdem, aber irgendwie, ich glaube, gibt es dann noch so einen leichten Kick in die Richtung von, er will vielleicht auch was Gutes tun.
Ja, und die Serie ist aber auch in dem Sinne mutig, dass sie das auch aufbricht, dieses Format. Und es wird auch im Laufe der 8 Staffeln dazu kommen, dass Dexter eben nicht nur einwandfrei nicht, sondern dass er nur nach seinem Kodex handelt, sondern er muss diesen Kodex auch brechen immer wieder, wo dann auch als Zuschauer man oder als Zuschauerin gefragt ist, so seine Einstellung gegenüber der Figur dann auch nochmal zu hinterfragen.
Ja,
so.
Ja. Und ich finde, es findet halt im Laufe dieser 8, beziehungsweise wenn man die Miniserie noch dazu nimmt, 9 Staffeln auch eine Entwicklung in ihm statt, die man irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann, dass man sich wirklich fragt, ist ja vielleicht doch nicht nur dieser gefühlskalte Simulant, der alles nachahmen muss. Ich habe nämlich auch die ersten 3 Bücher, ich glaube, es gibt auch 8, 9 Bände oder so, gelesen, und da ist es mir schwerer gefallen, mich mit ihm zu identifizieren, weil man hört wirklich so dieses radikal ganz kalte aus seiner Erzählperspektive, wo überhaupt nichts in Schuld nimmt, man kann gar nichts in Frage stellen, man weiß eigentlich nur, und hier, weil man Michael C. Hall halt beobachtet, hat man doch immer so ein bisschen Projektionsfläche drin, wo man sagt, vielleicht ist ja da doch ein Körnchen Gutes in ihm.
Ja, ich glaube, also ich habe die Bücher, die Buchvorlagen nicht gelesen, aber ich glaube, das ist wirklich ein großer Unterschied, dass man hier einen Schauspieler hat, der so einfach durch Mimik, Gestik, ich meine, Michael C. Hall, der bringt es schon gut rüber, dass man Dexter schon auch eine gewisse Sympathie entgegenbringen kann, durch diese Fassade, durch dieses freundlich Grinsende, was er da manchmal hat, und auch sowas mit Kollegen einfach oder im Privatleben, dass er schon sowas, ja, fast schon Weiches, Zärtliches manchmal hat oder sowas. Ich glaube, das ist was du halt in einem Buch schwieriger, wenn du nur diese Stimme hast oder so, eine Erzählstimme oder so und Charaktereigenschaften, da hat die Serie es wirklich auch leichter, da noch Sympathien zu hegen, die wahrscheinlich auch nötig sind. So, ich glaube, wenn man die Serie wirklich nur so extrem kalt und komplett abstoßend ihn gemacht hätte, weiß ich nicht, ob die dann wirklich diesen Erfolg gehabt hätte. So, ich glaube, das wäre für Leute spannend gewesen, in der ersten Staffel sich das anzuschauen, aber ich weiß nicht, ob das Format sich dann wirklich so lange so erfolgreich getragen hätte, ohne dass man so einen Michael C. Hall da in der Hauptrolle hat, der wirklich Dexter diese vielen Facetten und Schichten so verleiht.
Insofern können wir, glaube ich, an dieser Stelle sagen, Dexter war unglaublich einflussreich und ihr müsst euch jetzt auch nicht schämen, wenn ihr das gerne geguckt habt. Das ist natürlich einfach eine Serienfigur, die mitreißt, und solange ihr euch vor Augen haltet, dass das nicht richtig ist, was er da tut, kann es natürlich trotzdem uns als tolle Serie begeistern. Und muss euch jetzt nicht davon abhalten, euch zu Dexter zu bekennen.
Nee, gar nicht.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zu der neuen Serie, die jetzt gerade gestartet ist letzte Woche. Dexter Original Sin. Fangen wir doch am besten mal ganz vorne an. Also beziehungsweise, was ist das überhaupt? Erstmal könnt ihr es bei Paramount Plus streamen. Bei dem kommt jetzt jede Woche eine Folge raus. Das heißt, erst nächstes Jahr sind dann alle 10 Folgen komplett. Die Serienleitung hat wieder Clyde Phillips übernommen, was ich ja sehr schön finde, weil der schon die besten Dexter-Staffeln 2 bis 4 geleitet hatte als Showrunner und auch das Spin-off New Blood als Showrunner da den Hut auf hatte. Da haben sich also wirklich jetzt jemand an Bord geholt, der weiß, was er tut. Der ist da schon lange mit in diese Geschichte involviert. Und der Titel Original Sin bedeutet ja so viel übersetzt wie erste Sünde, also was Anspielung an Adam und Eva, die ersten Menschen, die sie gesündigt haben, und verrät dann eigentlich schon im Titel, das wird eine Zeitreise. Und so reisen wir tatsächlich zurück in die Zeit des Jahres 1991 zu Dexters ersten Morden. Da habe ich mich dann gefragt, weißt du, wann Dexter die Hauptserie gespielt hat? War das wirklich einfach so 1:1 2006, wann die Serie auch rauskam? Weil da habe ich nie so eine richtige Zeiteinordnung gehabt.
Ich auch nicht, aber ich glaube, das war einfach die Gegenwart.
Ich denke auch die Gegenwart,
ja,
genau.
Ich glaube, das passt auch von den Zeitabständen, wenn man jetzt 91 hat, er ist 20 in der Original Sin-Serie. Und dass man dann 15 Jahre später, so 35
ja,
in der ersten Staffel,
passen.
Das würde ich sagen, kommt schon gut hin.
Da ist jedenfalls genau, wir lernen jetzt Dexter nochmal als jungen Mann kennen, der kurz vor seinem College-Ende steht, seine medizinische Ausbildung. Wir sehen ihn da zum Beispiel eine Leiche sezieren, eigentlich im Griff hat, fast abgeschlossen hat, aber schon merkt, das war mal wohl ein Plan, um seinen dunklen Begleiter zu befriedigen, aber es bringt ihm nicht mehr so viel. Also da köchelt schon was in ihm und er kann diesen Trieb nicht länger ignorieren. Und auch sein Vater weiß natürlich schon davon und hat ihm diesen Code gelehrt, wirklich nur Killer zu ermorden, damit die Unschuldigen zu schützen und sich selbst nicht erwischen zu lassen. Das sind so die wichtigsten Regeln, die da hinter diesem Code von Harry stecken. Und die ideale Chance, vielleicht diesen Trieb doch in den Griff zu bekommen, erhält Dexter, als ihm ein Praktikum angeboten wird bei der Miami Metro Police. Da schließt sich der Kreis, wo auch sein Vater als Polizist arbeitet. Allerdings wird es nicht von dem Vater angeboten, sondern es kommt eher zufällig zustande. Also der Vater hat das nicht eingefädelt, was sich vielleicht lange Jahre Menschen gefragt haben. Hat der Vater das extra so böse gemacht, dass sein Sohn da schon vom Polizeischutz erhält?
Ja, nee, Dexter geht da den klassischen Weg, den viele gehen, glaube ich, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Da geht auch so eine Berufsorientierungsmesse.
Ja.
So, ne? Und sagt so, ach, das klingt ja ganz interessant, da könnt ihr mal hin. So, also er geht so über diese Berufsorientierungsmesse.
Genau, und deshalb kommen wir dann in dieses Setting rein, lernen dann alte Kollegen kennen. Zum Beispiel Masuka steht schon an diesem Stand, um junge Forensiker und Forensikerinnen zu werben. Und ja, im Prinzip lässt sich zusammenfassen, in Dexter Original Sin sehen wir dann Dexters erste Schritte als Serienkiller, der seinen Weg findet zu dem Mann, den wir dann später kennen. Nun ist aber natürlich Dexter Original Sin nicht nur ein Prequel, sondern wie alle wissen, die erste Folge gesehen haben, auch ein Sequel gleichzeitig zu New Blood, also dem ersten Spin-off, was wir gesehen haben. Und um das zu erklären, müssen wir, glaube ich, ein bisschen spoilern.
Ja.
Das heißt, für alle, die unbedingt noch New Blood völlig unvoreingenommen sehen wollen, dann springt am besten weiter zur nächsten Kapitelmarke, damit wir euch da nicht etwas vorwegnehmen, was ihr vielleicht nicht sehen wollt. Nichtsdestotrotz ist es für unseren Podcast hier wichtig, diese Einordnung zu machen, weil das natürlich die Serie auch zu was Besonderem macht, was man vielleicht im Vorfeld nicht so erwartet hatte.
Ja.
Ihr habt jetzt die Chance erhalten. Ich habe euch
mit
meinem Spoiler genug Chance gegeben. Wir knüpfen jetzt nämlich an in den ersten Serienminuten an das Finale von Dexter New Blood. Was passiert da, Patrick?
Ja, also das Ende von Dexter New Blood besteht daraus, dass Dexter mit Harrison in die Wälder geht und sozusagen dann sagt, okay, jetzt erschieß mich.
Es ist auch eine Flucht der beiden, weil davor natürlich auch schon was passiert ist, aber letztendlich läuft es daraus hinaus, dass Harrison seinen Vater erschießt, auch mit dessen Wohlwollen oder Einwilligung quasi natürlich, was natürlich sehr kontrovers war damals.
Ja, es war so ein bisschen wie so eine Art Staffelübergabe eigentlich, dass er so die Harry-Rolle eigentlich fast schon einnimmt, weil Harry, das ist nochmal eine andere Art und Weise, wie das passiert ist, aber dass er vielleicht auch dann in Zukunft wie so eine Art Mentor für Harrison wird, so aus dem Off, das weiß man ja nicht, wie es da weitergeht, aber das war zumindest so sein Plan, dass er sagt, okay, ich muss aus deinem Leben dauerhaft verschwinden. Und deswegen schießt Harrison dann auf Dexter. Und es wirkte in New Blood schon sehr endgültig, dass es wirklich ein Erschießen
ist. Wir hatten diese Draufsicht auf Dexter, der im Schnee lag, und die Blutlache wurde langsam größer ihn.
Es wirkte schon sehr, sehr eindeutig, dass Dexter das nicht überlebt, weil er da auch eben irgendwo in der Kälte liegt oder so. Aber wie Original Sin gleich in den ersten Szenen zeigt, anscheinend war es vielleicht ein Vorteil, dass es da so kalt war, dass er da irgendwie länger am Leben
Ich kenne mich da auch medizinisch nicht aus. Als die Serie das erste Mal angekündigt wurde, hat auch Michael C. Hall nur so kryptisch gesagt, es ist wirklich kalt da draußen. Genau. Also ob einfach vielleicht die Kälte dieses zu schnelle Ausbluten verhindert hat, was auch immer.
Das könnte schon sein. Er wird auf jeden Fall in den ersten Minuten von Original Sin in den Krankenwagen verfrachtet, ins Krankenhaus gebracht.
Es ist sogar ein Polizeiauto, glaube ich, interessanterweise. Uns wird nie gezeigt, wer das ist, was ich auch noch spannend finde, das will ich noch rausfinden. Aber nichtsdestotrotz, er kommt in die Notaufnahme.
Genau, und wird da, man weiß es noch nicht, ob er endgültig gerettet wird, es wirkt wie so eine Art, Dämmerzustand, in dem er sich befindet. So das Leben zieht nochmal vor seinem Auge vorbei, wie man das so schön sagt. Und das ist eigentlich dann so der Startpunkt für Original Sin, dass er so nochmal zurückgeht in seine Anfänge und davon erzählt, so wie hat alles angefangen zu diesem speziellen Punkt, als er irgendwie 20 Jahre alt war und dahin zurückgeht und da nochmal sein Leben für uns so Revue passieren lässt. In diesem Zustand, wo man jetzt auch noch nicht sicher weiß, so wird er es überleben oder nicht. Wir sprechen ja gleich noch drüber, wie Dexter die Zukunft aussieht. Also er wird es sehr wahrscheinlich eben schon überleben. Aber Original Sin nutzt eben dieses Prequel-Format, um doch nochmal eine Brücke zu schlagen. Von New Blood aus, von dem Ende zu Original Sin, zu dem, was danach noch kommen wird.
Genau. Und vielleicht, um es nochmal einzuordnen, ich habe mir nämlich den Dialog nochmal genau angehört in der Szene. Es gibt tatsächlich einen Punkt, wo sie sagen, okay, er hat keinen Puls, also ist er im Prinzip tot, aber durch den Defibrillator wird er dann wiederbelebt, man hat wieder einen Herzschlag. Also wissen wir schon, er überlebt, aber er kann natürlich jetzt erstmal im Koma liegen oder so.
Es ist so ein sehr kritischer Zustand einfach, wo man nicht weiß, so wie lange ist er da jetzt irgendwie wahrscheinlich auf der Intensivstation, und diese Zeit ist dann wie so ein Delirium, das dann aus dem dann Original Sin
sich ergibt. Also eigentlich ein erzählerischer Kniff, um zu begründen, warum wir jetzt nochmal in die Vergangenheit gehen.
Ja. Und das war wirklich vorher auch nicht bekannt lange Zeit. Also da kam dann nochmal, ich weiß, bevor jetzt die erste Folge online ging, kam nochmal ein Trailer. Der hat es dann schon aufgegriffen, wahrscheinlich auch, um den Leuten nochmal richtig Bock zu machen. So, Dexter, es ist wirklich, also es ist nicht einfach nur ein Prequel, sondern das muss man ja auch noch dazu erwähnen, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, dass in Original Sin auch Michael C. Hall wieder als Erzähler dabei ist.
Genau,
so, also,
das wäre jetzt mein nächster Hinweis gewesen, nämlich, weil wir diese erzählerische Begründung haben, können wir auch Michael C. Hall als Erzähler zurückholen, der jetzt mit erwachsener Stimme die Taten des jungen Dexter als Kopfstimme kommentiert.
Genau. Ja. Das ist so der übliche Voice-Over-Off-Modus von Michael C. Hall, den alle schon aus der Hauptserie kennen. Der ist wieder zurück, so in gewohnter Manier.
Und ich habe auch extra nachgeschlagen, der ursprüngliche oder der generelle Synchronsprecher von Dexter, Michael C. Hall als Dexter, Dennis Schmidt-Voss, ist auch wieder zurück in der deutschen Variante. Also hat man das auch im Deutschen, diesen Effekt, nicht nur im Original, wie wir es geguckt haben. Und das führt mich dann gleich ein Stück weiter zum neuen Cast, den wir jetzt haben. Oder vielleicht auch zum alten Figurencast mit neuer Besetzung.
Ja.
Da würden wir euch gerne nämlich ein bisschen die Figuren vorstellen, die neue Serie Dexter Original Sin prägen. Da haben wir sowohl etwas, was man RückkehrerInnen nennen könnte, als auch Neuzugänge.
Ja.
Was natürlich darin begründet liegt, dass wir jetzt, wie gesagt, etwa 15 Jahre in der Vergangenheit sind und natürlich die alten Darstellenden nicht zurückkommen können und sagen, oh, ich spiele jetzt eine jugendliche Version von meiner Figur, obwohl ich inzwischen selbst 50 oder so bin.
Ja.
Fangen wir doch mal an. Der junge Dexter wird gespielt von Patrick Gibson. War dir der vorher ein Begriff?
Nee, gar nicht tatsächlich. Also ich hab von ihm noch nie was gesehen gehabt.
Ja, ich kannte ihn, also ich weiß, dass er vielen für aus der Serie The OA bekannt ist, da hat er eine größere Hauptrolle gehabt. Ich kannte ihn vor allem aus der zweiten Staffel Shadow and Bone, wo er einen gewissen Prinzen gespielt haben, Prinz Nikolai. Und insofern, macht er jetzt seinen Weg, glaube ich, in der Serienwelt gerade. Und natürlich ist Dexter Morgan als Rolle ein Leckerbissen, glaube ich, für jeden Schauspielenden.
Auf jeden Fall,
auch wenn er sich natürlich dann an Michael C. Hall messen muss. Dann haben wir an seiner Seite, sehr wichtig als Figur, Harry Morgan, gespielt von wem?
Christian Slater. Einer der für mich größten Stars, eigentlich neuen Stars in dieser Serie.
Ja, ja.
Also den kennt man aus 90er-Filmen wie True Romance, aber auch, ich finde, vor allem auch Serienrolle von Mr. Robot, mhm. da habe ich in Erinnerung. Und genau, der spielt die Figur, die von James Remar im Original gespielt wurde. Und ja, ist eine der großen neuen Figuren eigentlich. Also nicht neue Figur, aber so, er ist relativ.
Also er ist schon eine Hauptrolle neben ihm, genau. Sonst war ja James Remars Figur eher so als Halluzination, die mal auftauchte, um einen Kommentar abzugeben, aber genau. Jetzt kein, ich würde nicht sagen, eine wichtiger Protagonist.
Nee,
und er war ja auch schon nicht mehr da zu Zeiten, wo Dexter losgeht, oder? Wir haben ihn nie lebend, nur in Rückblicken kennengelernt.
Genau, er war immer nur so diese Phantom-Geistererscheinung und man hat schon in der Originalserie viel über ihn erfahren, so was wichtig war, aber man merkt schon gleich in der ersten Folge oder eben in den ersten beiden Folgen, die es jetzt für euch auch schon gibt zu diesem Zeitpunkt, da wird er sehr vertieft so als Charakter. Also man merkt, die Serie will nicht nur den jungen Dexter nochmal sehr stark beleuchten, sondern ich habe das Gefühl, es ist auch wirklich sehr viel Zeit und Aufwand wird da betrieben, um uns Harry nochmal von neuen Seiten zu zeigen und ihn auch so psychologisch schon nochmal zu vertiefen,
genau.
Was er da für ein Verhältnis eben zu Dexter entwickelt hat und warum.
Genau, was natürlich auch in die Kerbe schlägt, weil sich, glaube ich, auch zu Zeiten der Originalserie viele gefragt haben, ist das rechtens, dass ein Vater seinem Sohn so einen Mördercode beibringt? Also ist das was Gutes oder ist das eher was Abgründiges? Und das lotet die Serie dann natürlich mit ihm jetzt als Hauptfigur auch aus.
Genau.
Dann haben wir natürlich, ganz wichtig, Deborah Morgan in einer Teenager-Version gespielt von Molly Brown, die ihr vielleicht aus Billions kennen könntet. Ich kannte sie vorher nicht. Und was zeichnet jetzt Deborah Morgan aus? Sie ist natürlich noch in der Schule, wenn ich das richtig gelesen habe. Und so ein Partygirl, würde ich sagen, oder?
Ja, also man merkt schon in den ersten Szenen, wenn sie da auch mit Dexter und Harry zusammen ist, sie hat immer noch diese super freche Art, so die auch dann die erwachsene spätere Deborah hat. Aber hier wird sie eben nochmal aus einer noch jüngeren, wilderen Perspektive eigentlich gezeigt. So, die ist so dieses Highschool-Partygirl eben, die mit Freundinnen da so, ja, Partys zu Hause machen will oder so auch schon gewissen Substanzen oder Mitteln nicht abgeneigt ist, dass sich da austoben will und da auch so eine Art, so, ja, sie ist in so einem Schulsportteam, wo sie da auch so
Volleyball spielt.
Genau, Volleyball spielt und dann auch so in Konkurrenz zu einer noch beliebteren Schülerin ist, die da so diese, also es ist schon ein bisschen dieses Highschool- Treiben, das man manchmal in Serien hat, sodass sie irgendwie auch so diese beliebte Konkurrentin dann irgendwie ausstechen will oder so.
Ja, ja.
Und man erkennt schon sehr viel von der späteren Deborah.
Man sieht dann den vorgezeichneten Weg, weil in Staffel 1 lernen wir sie ja noch als so untersten Officer überhaupt kennen, die sich als Sexarbeiterin ausgibt, um dann da irgendwie jemanden zu schnappen und bevor sie dann aufsteigen kann in der Polizeihierarchie.
Genau.
Also das ist hier ganz der Anfangspunkt von ihr in ihren wilden Jahren. Und ich finde es auch spannend, sie wird so ein bisschen für mich als Gegenpol zu Dexter inszeniert, weil sie so die sozialkompetente ist, die Freundinnen hat und ausgehen will und so und er will da eigentlich gar nichts mit zu tun haben, muss sich aber an sie dranhängen, um vielleicht auch ein bisschen zu lernen, wie man in der Gesellschaft besteht.
Ja, also fand ich auch, man bekommt da schon viel von diesem frühen Verhältnis zwischen den Geschwistern zu sehen, so wie eben Dexter da noch unbeholfener wirkt, wie er dann, also später weiß er ja schon viel, wie er sich da so verhalten muss, wie er so in Rollen mehr oder weniger schlüpft, sich tarnen kann, sozial oder so. Und in den Originals sind es dann noch viel unbeholfener. Da kommt schon immer wieder zu so Cringe-Szenen und so zu ziemlich peinlichen Momenten oder so, wo man merkt, der weiß noch gar nicht, wie er sich da verhalten muss. Gerade was auch eine Freundin von Deborah angeht, die dann irgendwie so ein bisschen in ihn verknallt ist und so. Und wie er dann da auf so Avancen reagiert und sowas. Das ist schon sehr unterhaltsam anzusehen. Und da merkt man, da nutzt die Serie auch viele Szenen, um so dieses Soziale von Dexter und im Zusammenspiel mit Deborah eben da so ein bisschen eben zu vertiefen oder das so die Grundlage zu setzen.
Ja, auf jeden Fall. Und das Soziale muss natürlich auch in der Polizeistation, wo er dann sein Praktikum beginnt, greifen. Und deswegen haben wir da auch viele Kollegen, die wieder wichtig werden. Wie zum Beispiel Detective Angel Batista.
Ja.
Diesmal gespielt von James Martinez, den ich vor allem aus Love, Victor kenne, der jetzt eine jüngere Ausgabe von David Sayers Figur spielt.
Mhm.
Nur echt wieder mit Hut und Bart.
Ja, also er sieht wirklich aus, als wäre es fast schon eine De-Aging, eine digitale, verjüngte Version von dem Original Batista.
Bei ihm finde ich es auch so krass, diese Ähnlichkeit.
Ja.
Ich habe tatsächlich zum Serienstart mal einen Artikel geschrieben, wo ich einfach so bildvergleichmäßig gegenübergestellt habe, die jetzigen Besetzungsmitglieder und die Schauspielenden von damals.
Mhm.
Und da ist es bei manchen Figuren wirklich sehr augenfällig. Ich packe euch das mal in die Shownotes, guckt euch das mal an. Das ist schon schön, das mal wirklich zu vergleichen, dass sie sich da sehr viel Mühe gegeben haben, die ähnlich zu gestalten. In die ähnliche Kerbe schlägt da natürlich auch Vince Masuka, den wir alle noch kennen und cringe-mäßig lieben. Der Forensiker, gespielt von Alex Shimizu, der vielleicht manchen aus The Blacklist bekannt ist, der jetzt C.S. Lee ablöst und genauso fettnäpfchenmäßig durch die Station marschiert, genauso breit lächelt und noch genauso lacht wie damals.
Ja.
Allerdings hat er Haare, diesmal.
Ja, das stimmt, aber man erkennt auch in ihm schon total viel von dem späten Masuka wieder. Also man merkt schon generell bei dem Cast, dass ja das jetzt eigentlich, das sind ja neue Stars, die aber trotzdem sehr bekannte Figuren spielen aus der Hauptserie und die machen das eigentlich alle schon sehr gut, dass man da diese ganzen Wesenszüge, Charaktermerkmale super schnell wieder erkennt schon von den Vorbildern, die sie da spielen. Also
genau,
das merkt man schon sehr.
Und dann noch von den Rückkehrenden im Bunde ist Detective Maria LaGuerta, die, glaube ich, erst in Folge 3 dazukommt,
genau,
wenn ich mich richtig erinnere. Also wenn ihr euch wundert, hört, die habe ich noch gar nicht gesehen. Die erwartet euch noch, ist jetzt kein Riesenspoiler, habt ihr vielleicht schon im Trailer gesehen. Gespielt von Christina Milian, aus Be Cool zum Beispiel kennt man sie, die eine junge Version von Luna Lauren Welles spielt und natürlich auch hier die Aufsteigerin ist, die es zu was bringen will im Polizeiapparat und sich von niemandem abspeisen lässt als nur eine Frau, die da vielleicht nicht bestehen kann.
Nein.
Also als knallharte Detective-Ermittlerin, die dann einsteigt. So viel kann man sagen.
Ja.
Und nun ist es natürlich so, das sind die Rückkehrenden, die wir alle kennen und lieben wahrscheinlich noch aus Dexter. Besonders spannend für mich sind aber auch natürlich, dass man jetzt Figuren reinbringt, die wir noch nicht kennen und wo wir auch noch nicht wissen, wie deren Zukunft in der Serie aussehen könnte, wo die mal hingehen, ob welche Motive sie vielleicht haben. Und da habe ich mal drei Leute rausgestellt, die man jetzt vielleicht zum Start kennen sollte. Ich glaube, die erste kannst du als Buffy-Fan mir sofort nennen, Patrick.
Ja klar, Sarah Michelle Gellar ist dabei.
Die spielt die Forensikchefin Tanya Martin, also Dexters neuer Boss, wenn man so will.
Genau.
Und die ist auch gleich am Tatort aktiv und zeigt, dass sie was drauf hat, oder? In den ersten Folgen.
Ja, sie wirkt schon so wie so eine Autoritätsperson auch, die weiß, wo es lang geht und die Dexter Leimer sagt, okay, hier musst du es jetzt so und so und so machen. Das ist nicht so wie in deinem Studium oder sowas. Hier kommt es auf andere Sachen an, die auch immer wieder mal so Masuka in die Schranken weist oder auch schon genau weiß, wie sie mit dem umzugehen hat. So, also sie wirkt schon wirklich wie so eine starke Autoritätsperson in diesem Polizeirevier.
Eine weitere Autoritätsperson ist noch der von Patrick Dempsey, Grey's Anatomy ist einmal herhören, oder auch Thanksgiving war er zuletzt im Kino zu sehen.
Ja, und letztjähriger Sexiest Man Alive, soweit ich weiß.
Ist das so?
Ich glaube, er war letztes Jahr der Sexiest Man Alive.
Da hast du mehr Einblicke als ich, okay.
Das war so rund um Thanksgiving war er auch dabei von Eli Roth und das war so ein ähnlicher Zeitpunkt.
Okay. Der spielt jetzt Miamis Polizeikapitän der Mordkommission, Aaron Spencer nennt sich der Herr, der ist also ein Kollege / Chef von Harry und hat viel zu sagen in der Polizeistation. Kann man zu Anfang aber noch nicht so richtig einschätzen, oder? Welche Motivation ihn lenkt, außer dass er Polizeiarbeit leistet?
Ja, genau.
Da bin ich mal gespannt, wo sie noch hinwollen.
Die ersten beiden Folgen führen eigentlich die ganzen neuen Charaktere erstmal nur so kurz ein oder so. Und man wird jetzt noch beobachten müssen, wie sie sich über den Verlauf der Staffel entwickeln. Und was du auch schon gesagt hast, ich glaube, viele sind gespannt oder ich bin auch gespannt, wie die sich so in den späteren Verlauf von Dexter einfügen, weil sie ja in der Hauptserie nie erwähnt wurden. Das sind ja ganz neue Figuren und man weiß jetzt nicht, okay,
Sterben sie vielleicht? Oder wandern sie ab, werden sie versetzt?
Ja, hat Dexter, bezieht sich dieses Original Sin vielleicht auch noch auf was anderes,
ja,
was mit den Figuren zu tun hat? Also das bleibt noch abzuwarten. Das kann man anhand von den ersten zwei, drei Folgen noch gar nicht einschätzen, was da passiert.
Aber nichtsdestotrotz finde ich es spannend, dass diese Stars halt schon große Stars der 90er oder 2000er waren. Also wenn ich jetzt hier an Christian Slater denke oder halt, wie wir schon sagten, Buffy und Grey's Anatomy, hier Patrick Dempsey und Sarah Michelle Gellar, da holt sich Dexter auch so ein bisschen nostalgisch irgendwie die Stars von damals
absolut
zurück, was dann natürlich auch wieder zur Besetzung passt.
Ja, das passt in diesen ganzen Prequel-Vibe, sodass man in der Zeit zurückgeht, aber eben auch so in der Serien-Nostalgie auch wenn es mit zurückgeht. So.
Und als dritte neue Person, die ihr euch vielleicht noch merken solltet, ist Detective Bobby Wett dabei, der gespielt wird von Reno Wilson, den man vielleicht in Crank schon mal gesehen haben kann. Ich musste sofort denken, ist das jetzt vielleicht ein neuer Sergeant Doakes, der Dexter gefährlich werden könnte?
Ja, habe ich auch überlegt.
Aber da haben wir auch noch nicht genug Anhaltspunkte, um zu sagen zu können, in welche Richtung der dann ausschlägt als weiterer Detective, der da zur Miami-Mordabteilung gehört.
Genau.
So, jetzt kennt ihr die wichtigsten. Und wir haben es natürlich auch bei manchen Figuren jetzt schon ein bisschen angemerkt. Vielleicht reden wir noch kurz darüber, wenn wir jetzt Dexter Original Sin, Dexter und Dexter New Blood vielleicht auch gegenüberstellen. wo werden die Fans abgeholt mit ihrer Nostalgie und wo macht die Serie vielleicht auch was anders? Würde ich jetzt gerne mal kurz gegenüberstellen und vielleicht fangen wir mit den Parallelen an, wo es ja viele zu entdecken gibt. Also wir haben natürlich logischerweise die Figuren, die wir kennen, die jetzt zurückkehren. Ich würde noch sagen, das Intro ist natürlich auch sehr nostalgisch angelegt, dass wir da die ganzen Morgenaktivitäten mit im fast schon mörderischen Kontext dargestellt wissen. Schnürsenkel binden, T-Shirt anziehen, kann plötzlich zu erwürgen und zu ersticken gewertet werden, was natürlich sehr, sehr ikonisch war damals im ersten Intro. Und das haben wir jetzt tatsächlich aber mit den neuen Stars dargestellt, die dann halt so 90er- und Jugendelemente einbringen, wie eine Haarklammer, die jetzt vielleicht noch zusätzlich dazu kommt. Nichtsdestotrotz natürlich werden alle Fans das Intro wiedererkennen.
Ja, und es gibt auch noch einen Verweis, ich weiß gar nicht, ob es in Folge 2 oder 3 war, wirklich an die Original-Intro-Sequenz, die dann da, also dass der junge
Dexter.
Mit der
Mücke, meinst du?
Ich meinte schon so, dass er da beim er macht ja immer wieder dieses so Frühstück für Dinner, so für Deborah
ja,
und so.
Ja.
Und da gibt es eine Sequenz, eine Montage, wo er wirklich das Original-Frühstück auch von Michael C. Hall
das
danach,
ist mir gar nicht aufgefallen,
danach stellt. Also nicht von A bis, nicht von Anfang bis Ende, aber so dieses mit den Eiern und diesen, ich weiß gar nicht,
diese,
was ist
Zubereitung,
so ein Steak,
ja, ja,
oder sowas, was er da in die Pfanne schmeißt, das wird dann so nachgestellt auch, was dann in der Hauptintro-Sequenz dann auch passiert.
Mir ist nur aufgefallen, dass er bei der einer Leichenentsorgung im Sumpf sich auf den Arm schlägt und so eine Mücke erschlägt, und was ist ja auch das Anfang vom Intro gewesen.
Ja. Ja,
also da gibt's viele natürlich kleine Verweise, die es als Easter Eggs zu entdecken gibt. Ansonsten ist natürlich auch auffällig, die Musik kehrt zurück.
Ja.
Hast du bestimmt auch bemerkt als Musikexperte.
Das merkt man direkt. Also gerade wenn man eben 8 Staffeln von der Originalserie gesehen hat, dann ist man da bei Original Sin, wird man so von dem Stil her einfach, von der Machart, wird man da direkt wieder abgeholt, so bei den ganzen Dexter-Markenzeichen.
Genau, und dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Natürlich Plastik zur Leichenbeseitigung ist wieder dabei. Die Geschwisterbeziehung wird dann auch recht schnell wieder auch so ein bisschen ins Zentrum gerückt, was natürlich ein wichtiges Element war von Dexter, wie er zu seiner Schwester Deborah steht und wie die zwei miteinander klarkommen. Kleinigkeiten wie was bringt man seinen Kollegen im Büro mit? Gemüse oder doch eher Donuts? Da müssen wir uns erst hin entwickeln. Und dann ganz am Anfang natürlich auch schon so angedeutet mit Serienkiller sammeln Trophäen. Was sind die besten Trophäen? Vielleicht sind es noch nicht die Bloodslides, sondern noch andere Sachen. Und dann natürlich auch so wirklich konkrete Sachen wie Dexters ersten wirklichen Mord, der schon, ich habe mal nachgeguckt, in Staffel 1 der dritten Folge natürlich schon mal auftauchte und jetzt noch etwas voller auserzählt wird. Ich habe auch sehr geschmunzelt über Dexters jugendliche Haarmähne, die man ja in den Rückblicken immer auch halt häufig an Michael C. Hall schon gesehen hat, um ihn jünger und jugendlicher zu machen. Jetzt sieht man sozusagen diesen Übergang von, wann hat das aufgehört, wann hat er sich einen erwachsenen Haarschnitzel zugelegt. Das findet dann natürlich auch mit dem Praktikum statt. Und generell einfach so ein paar Zitate auch eingestreut, wie zum Beispiel Friends, what a concept oder so. Also man kann wirklich viel entdecken. Wir haben jetzt nur so beispielhaft ein paar Sachen reingeworfen. Interessant ist natürlich auch jetzt zu gucken, wo unterscheiden sich die Serien? Wo macht jetzt Original Sin vielleicht noch was anders? Fällt dir da spontan was ein? Wo du sagen würdest, da, also bei mir war es zum Beispiel die 90er ganz klar als Zeiteinordnung. Was zeichnet dieses 90er-Feeling für dich jetzt aus im neuen Dexter? Ich würde sagen, Musik ist ganz stark.
Ja, also teilweise, man hat es schon vom Score her, hat man ja sehr ähnlich die Melodien und die Musik aus dem Original, was sie streuen dann auch immer wieder mal wirklich so 90er, diesen Vanilla-Ice-Song, Ice-Tea und so.
Ice Baby habe ich auch nachgeguckt, ist von 1990, also passt es, dass es 1991 gespielt wird.
Also es gibt immer wieder musikalische Verweise an die Zeit, auch eben was die Frisuren angeht, so die Frisur, die da Dexter ganz am Anfang noch hat, die passt eben auch so generell, so die Outfits, es wirkt schon original nachgestellt, einfach so die Zeit damals. Ist jetzt nicht so komplett nur, also man legt, glaube ich, schon viel Wert drauf, einfach so das Dexter-Feeling der Originalserie nachzustellen, gerade was den Schauplatz Miami und so wieder angeht, aber es gibt immer wieder mal Details eben, wo man merkt, okay, man ist jetzt nicht wieder im 2006er, also man fängt jetzt nicht wieder im 2006er Miami an, sondern man ist nochmal ein bisschen zurück in der Vergangenheit eben.
Ja, ja. Außerdem würde ich noch sagen, dass die Zeitstaffelung natürlich durch die Art der Erzählung ein bisschen anders ist. Also wir haben am Anfang den erwachsenen Dexter, der zurückblickt auf seine Jugend und dann haben wir auch in der Jugend wieder einen Flashback als Harry zum ersten Mal Dexters Mutter getroffen hat.
Genau.
Ist also im Prinzip eine Schachtelung von Rückblick im Rückblick im Rückblick.
Ja.
Aber man kann das ja trotzdem ganz gut verfolgen, ist jetzt nicht unübersichtlich.
Also die neuen Rückblicke da rund um Harry, die sind dann auch nochmal farblich, also sehr gekennzeichnet, dass man weiß, okay, jetzt spielt's nochmal. Er hat auch da wieder eine andere Frisur dann, man erkennt's an Christian Slater dann auch nochmal ein bisschen und die sind eben wie so ein bisschen so vom Color Grading her sind die einfach dann nochmal anders gestaltet, dass man dann immer weiß, okay, jetzt geht man nochmal in der Vergangenheit ein Stück weiter zurück in die Vergangenheit.
Ja, ja. Und ansonsten fand ich auch, dass man jetzt natürlich Dexters Vater, Adoptivvater muss man ja sagen, Harry Morgan, nochmal von einer neuen Perspektive kennenlernen kann, weil wir ihn halt nur aus Rückblicken oder aus Dexters Sicht auf dieses Gewissen oder wie man das auch immer nennen will, hatte, weil ja jetzt ein echter Mensch ist, der eigene Handlungen und Ansichten hat zu dem, was da passiert. Man hat jetzt also zum Beispiel erstmals die Möglichkeit, wirklich seinen Gewissenskonflikt so richtig zu sehen mit dem, jetzt bringt er seinem Adoptivsohn hier so einen Code bei, macht ihn aber im Prinzip ja doch zum Mörder. Wie beeinflusst ihn das?
Ja.
Also noch eine zusätzliche eigentlich Perspektive, wenn man so möchte.
Ja, man bekommt auch noch mal mehr jetzt in diesen Rückblenden zu sehen, wie das abgelaufen ist, dass ja Laura Moser, also Dexters Mutter, da die selber ja drogenabhängig war und da in diese Drogenboss-Milieus verstrickt war, dass sie ja dann als Undercover Agentin sozusagen, so als Spitzel eingesetzt wird von Harry und gleichzeitig auch noch eine Affäre mit ihm beginnt. So, das war alles aus der Originalserie schon bekannt, wird jetzt aber wirklich durch längere Szenen nochmal vertieft, dass man da auch wirklich durch Harrys Perspektive da auch näher dabei ist. Da weiß man jetzt anhand der ersten zwei Folgen ja auch noch nicht, wo das hinführt oder so, ob da auch neue Blickwinkel und Erkenntnisse kommen. Das wird man dann eben noch sehen, aber es wird schon, man merkt schon, da wird nochmal auch Zeit investiert, um diesen Aspekt, wie ist es dazu gekommen eben mit Dexters Mutter und also was da alles passiert ist.
Ja, ja.
Das wird da nochmal.
Brian haben wir auch schon gesehen,
genau.
Brian Moser.
Ja, der hat auch schon so ein bisschen
komisch geguckt.
Seltsam geguckt, so, da wusste man, okay, da steckt schon der Blick da schon durch irgendwie. Da merkte man schon, weil Dexter ist noch dieses super glückliche, unschuldige Baby in den Szenen, in denen man ihn da kurz sieht. Also nicht Baby, aber der Junge,
Kind,
dieser kleine Junge, den sie da ja eben auf der Schulter trägt und Brian sitzt da so sehr skeptisch und zwielichtig fast schon auf der Wand. Aber das sind eben so kleine Easter Eggs und Verweise schon, die man einfach besser oder gut einordnen kann, wenn man eben die Hauptserie dann gesehen hat.
Ja, und ansonsten denke ich auch, dass sie vielleicht an Deborah jetzt noch ein bisschen mehr erzählen können, weil jetzt auch natürlich ihre Perspektive reinkommt. Der Vater und der Bruder reden offensichtlich irgendwas geheim vor ihr und sie kriegt das nicht mit und fühlt sich dadurch natürlich ausgeschlossen, was natürlich auch sie als Mensch in ihrer Entwicklung beeinflusst, wie sie vielleicht ihre Karriere wählt oder wo sie versuchen will, auch zu glänzen.
Mhm.
Und dann haben wir tatsächlich noch eine Sache. Ich glaube, wir können es hier schon mal verraten, wenn ihr die ersten zwei Folgen gesehen habt, von einem Sohn, von dem wir vorher noch nichts wussten.
Genau. Also das war noch nie vorher bekannt in der Hauptserie, dass Harry Morgan schon mal einen leiblichen Sohn hatte mit seiner damaligen Frau. Und da kam es zu einem tragischen Unglück, das eben auch in einer dieser Flashbacks erzählt wird, dass er da vom Fernseher saß in so ein Footballspiel war es, glaube ich, oder Sportmatch.
Auf jeden Fall nicht
abgelenkt.
Er
war in einem Sportmatch vertieft und dann, ja, muss er mit Schock feststellen, als er dann rausgeht in den Garten, wo sie einen Swimmingpool haben, so einen kleinen, dass da der Sohn ertrunken ist drin, also tödlich verunglückt. Und er schon mal eben den Verlust von einem eigenen Kind verkraften muss, bevor dann eben Deborah und Dexter in die Familie gekommen sind. Und das ist ein Aspekt, der vorher noch gar nicht bekannt war, der eben auch schon Harry neue Facetten verleiht, wo man dann, ja,
der ganzen Familie eigentlich einen neuen Dreh, genau.
Ja,
also,
Familie, also
man merkt dann, man hört dann auch nur so nebenbei, okay, sie versuchen irgendwie noch mal ein Kind zu kriegen, aber es klappt nicht so richtig.
Genau.
Das könnte natürlich dann der ausschlaggebende Punkt sein. Wir sind noch nicht da an dem Punkt in der Serie, wo gesagt wird, okay, jetzt haben wir hier so einen kleinen traumatisierten Jungen, wollen wir den nicht in unsere Familie aufnehmen?
Das ist eher dieses Adoptionsthema, der dann kam, weil sie eben den leiblichen Sohn verloren haben. Und ja, bleibt abzuwarten, was da noch rundum passiert, weil wir dann schon eben in der ersten Folge da was über Harry erfahren, was vorher noch nie bekannt war, was eben noch so an neuen Facetten und Eigenschaften da irgendwie enthüllt wird in dieser Serie.
Also ihr merkt schon, wir haben viele Parallelen zu alten Dexter-Serien-Episoden, die ihr wiederentdecken könnt. Wir haben auch ein paar neue Sachen, die sich hier einschleichen. Und was sich auch einschleicht, ist natürlich das Gefühl, da kommt noch viel mehr in Dexters Zukunft. Und ich bin mal zurückgegangen. Wir hatten direkt nach dem Ende von Dexter New Blood, also dem Spin-off dieser Miniserie, im Februar 2023 eine große Ankündigung, wo drei Serien angekündigt wurden für Dexter. Dann hat sich aber viel danach verändert. Wir hatten damals eine Ankündigung des Prequels, das ist jetzt tatsächlich gekommen.
Mhm.
Wir hatten eine Ankündigung zu einem Spin-off der Trinity Killer Serie, dass also der größte, der böseste Gegner aus Staffel 4 sein eigenes Spin-off erhält, was inzwischen wieder abgesagt wurde.
Mhm.
Haben sie vielleicht dann doch auch festgestellt, gibt's nicht genug Neues zu erzählen in dem Kontext? Wer weiß, was dahinter steckt.
Ja.
Und dann hatten wir tatsächlich noch nach The New Blood die Ankündigung einer Harrison-Weiterführung in New York, in veränderter Form dann natürlich. Und bei dem würde ich sagen, es wurde nicht direkt abgesagt, aber es wurde vielleicht in eine neue Richtung geschubst.
Der Plan wurde verändert nochmal. Also aus
Letzten Sommer bei der Comic-Con kam die große Überraschung, nämlich die Ankündigung. Einerseits natürlich, dass Original Sin jetzt schon sehr bald kommt. Jetzt diesen Dezember ging es ja dann schon los. Und andererseits natürlich auch, ich werde diese Szene auch nie vergessen, es gab da so ein großes Panel, da saßen die ganzen Stars der neuen Serie schon nebeneinander. Mhm. Und dann hat der Showrunner Clyde Phillips dann noch gesagt, da haben wir hier noch jemanden für euch. Und dann kam auf einmal Michael C. Hall rein und es war nicht mal Begeisterungsstimme, es war einfach nur, der ganze Saal saß sprachlos da, weil alle natürlich gedacht hatten, der kommt nicht wieder und jetzt ist er auf einmal wieder da.
Ja.
Und deshalb wurde dann im Zuge dessen tatsächlich auch noch eine zweite Serie angekündigt, die den vielsagenden Titel Dexter Resurrection trägt.
Genau.
Übersetzt uns doch mal Resurrection, Patrick, für die, die vielleicht im Englischen nicht so bewandert sind.
Na, es heißt Dexter Wiederauferstehung, also oder Wiederbelebung. Also man weiß direkt durch den Titel, okay, New Blood war nicht das Ende von Dexter als Charakter. Er wird wiederkehren in der eigenen Sequel-Serie zu New Blood, die für 2025 angekündigt ist.
Genau, wir haben noch kein konkretes Datum für 2025, aber im Laufe des Jahres wird die dann sicherlich an Original Sin anschließen. Außerdem weiß man auch noch nicht, also Original Sin könnte durchaus weitere Staffeln erhalten. Wir haben ja 15 Jahre, die wir füllen können bis zum Start von Dexter.
Genau.
Und insofern ist die Zukunft von Dexter als Universum auf jeden Fall gesichert.
Also es wird wohl eher auf Spätjahrstart hindeuten, weil ich glaube, also soweit ich jetzt mitbekommen habe oder gelesen habe, ist die Serie, also Dexter Resurrection wird jetzt erst noch gedreht. Die wollen jetzt gleich im Frühjahr oder Anfang 2025 anfangen dann mit Michael C. Hall wieder. Und dann, wenn die abgedreht ist und fertig ist, dann wird sie, denke ich mal, im Spätjahr gegen Ende des Jahres dann wahrscheinlich Premiere feiern.
Bei New Blood war das ja ähnlich. Ich glaube, da haben sie auch Anfang des Jahres gedreht und dann kamen sie so Ende des Jahres zum Jahreswechsel rum.
Ja, wenn die da wieder, man weiß ja noch nicht, welchen Umfang das annimmt, aber gehen wir mal wieder von so 10 Folgen aus, dann kann man ja von einer ähnlichen Entwicklung wie von New Blood ausgehen.
Ja, und das Einzige, was wir von dieser Serie wirklich kennen, ist der Titel und dass Michael C. Hall tatsächlich als Hauptdarsteller wieder zurückkehrt.
Genau.
Willst du ein bisschen spekulieren, worum es gehen könnte?
Ach, es ist ganz schwierig, so aus dem Nichts das zu sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie wieder sich was Neues dafür einfallen lassen. Weil man hatte jetzt die Dexter-Hauptserie, dann hatte man New Blood, die ja vom Setting her und so schon anders war, neue Wege gegangen ist. Jetzt haben wir Dexter Original Sin, das ja ein Prequel ist, aber halt schon relativ nah so vom Setting, von den Markenzeichen, natürlich durch Dexter-Vergangenheit, die bleibt nah am Original. Und bei Resurrection kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch, nachdem jetzt Dexter, das kann ja wahrscheinlich auch dann nicht da bleiben, jetzt in Iron Lake, in dieser Kleinstadt, dass er sich nochmal einen neuen Schauplatz sucht, wieder wohin flüchtet, vielleicht untertaucht wahrscheinlich, eine neue
Identität.
Und er
war ja schon auch irgendwie aufgeflogen am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, von New Blood.
Genau, er ist in Miami auch schon verbannt, kann man sagen, damit er auch nicht zurückkehren an den alten Schauplatz. Deswegen kann ich nur spekulieren, wo es ihn dann in Resurrection hinführen würde. Ich denke mal nicht, also wenn ich jetzt Dexter wäre, ich würde mir nicht irgendwie so eine größere, also so eine Metropole wieder aussuchen. Keine Ahnung, ob sie nach New York oder Los Angeles oder so, würde ich jetzt nicht untertauchen wollen als Dexter.
Aber die Frage ist ja, ob er überhaupt untertauchen kann. Wenn er jetzt noch im Krankenhaus liegt, dann wird da ja irgendjemand wahrscheinlich Bescheid geben, dass Dexter gefasst wurde. Ja, und Max meinte tatsächlich letztens zu mir, er hätte irgendwo aufgeschnappt oder gelesen, dass es in New York spielen könnte.
Okay.
Was natürlich spannend wäre, weil das dann auch wieder den Bogen schließt zu, wir haben ursprünglich mal eine Harrison-Serie in New York angekündigt, also vielleicht treffen dann Vater und Sohn doch wieder aufeinander.
Ja, also ich gehe auch davon aus, auch wenn jetzt dieses Konzept der Serie rund um Harrison verworfen wurde, dass er da sicherlich auch wieder mit dabei sein wird, nachdem er ja auch in diese ungewisse Zukunft da entlassen wurde nach New Blood, können sie eigentlich ohne ihn da nicht die Geschichte weiter erzählen.
Und ich denke auch, dass viele der alten Kollegen dann zurückkehren werden, also David Sayers und C.S. Lee als Masuka, die ganzen, die nämlich auch schon auf der Premiere gesichtet wurden zu Original Sin. Mhm. Also warum sollten die über den roten Teppich, ja klar, sind alte Stars laufen, aber vielleicht hat es noch mehr Hintergrund, dass sie dann auch wirklich wieder alle, die noch überleben, versammeln vor der Kamera, um diese Geschichte fortzuführen.
Ja, weil Batista hatte ja auch in New Blood schon mal eine kurze Szene gegen Ende dann, wo er so...
Stimmt, da hat er dann...
Er ist halt kurz aufgetreten, wo sie dann nochmal Infos über ihn eingeholt haben und so. Und dann meinte er, okay, ich weiß, wer das ist, weil er hat ja noch den Tarnnamen. Ja. Und dann meinte sie, nee, das ist Dexter Morgan und so weiter und so fort. Also... Da ist es auch sehr offensichtlich, dass da alte Bekannte von Dexter da auch in Resurrection wahrscheinlich wieder auftreten werden.
Und das würde ich wiederum sehr begrüßen, denn ich habe ja New Blood sehr geliebt. Ich mochte auch das kontroverse Ende. Mhm. Aber was mir immer gefehlt hat, war in Dexter diese Konfrontation von, er hat ja die ganze Zeit seine Fassade aufrechterhalten in Miami. Ich wollte aber genau diesen Moment, wo sozusagen die Kollegen erkennen müssen, oh, Dexter war nicht der Sunny Boy, den wir immer dachten, unter uns zu haben, sondern ich will, dass die sozusagen aufeinandertreffen und sich jetzt zum ersten Mal so richtig ansehen und vielleicht in der Gerichtsverhandlung in New York, weil wir haben ja jetzt im Norden von New York das New Blood-Finale gehabt. Mhm. Vielleicht ist es dann automatisch, dass das Gerichtsverhandlung in die Großstadt verlegt wird, da ins richtige Gericht, wer weiß nicht. Das ist alles Wunschdenken bei mir natürlich, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie daran anknüpfen und gucken, wie weit sie dann mit Dexter gehen können, dass er jetzt aufgeflogen ist und das dann noch ein Stück weiter auserzählen. Ja, das würde dann
so ein bisschen die zweite Staffel der Hauptserie, wo er der Bay Harbor Metzger war, dass das jetzt so weitergedacht wird.
Genau,
so,
nur dass es so halt da Jagd ja nie so richtig passierte, genau.
Genau, dass es so fortgesetzt wird, sozusagen die Jagd auf ihn und jetzt so auf die Spitze getrieben oder so.
Ja,
das kann man spekulieren. Bleibt spannend, was sie sich da einfallen lassen.
Also ihr merkt schon, es gibt viele Anknüpfungspunkte für das neue Dexter-Universum, was uns jetzt gerade mit zwei neuen Serien gegeben wurde. Einmal Original Sin, was jetzt gerade läuft bei Paramount Plus, und einmal Dexter Resurrection, was dann nächstes Jahr kommt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns da draußen wissen lasst, wie euch die ersten Folgen von Dexter Original Sin gefallen haben. Wenn ihr da jetzt schon mal reingeschaut habt, schreibt uns gerne an podcast@moviepilot.de. Und zum Weiterhören, wenn ihr jetzt noch nicht Schluss machen wollt mit dem Streamgestöber, kann ich euch natürlich auch wärmstens die zwei Podcast-Episoden zu Dexter und Dexter New Blood empfehlen, die wir aufgenommen haben vor ein paar Jahren. Da müsst ihr ein bisschen zurückscrollen oder einfach mal in die Shownotes gucken, wo ich sie euch verlinke. Oder wir haben zum Beispiel diesen Sommer, Max und ich, auch einen Podcast aufgenommen zu dem Phänomen, dass wirklich gerade sehr viele Serien Vorgeschichten erzählen. Also The Boys macht es, Dune macht es, jetzt Dexter, NCIS, Star Wars, Game of Thrones, alle haben so Prequels angekündigt oder erzählen gerade welche davon. Wenn ihr da also gerne einen Überblick wollt, dann hört auch gerne da mal rein. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, danke Patrick, dass du hier warst, um mit mir nochmal über Dexter zu reden, immer wieder gern. Ja. Und wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel und sagen in alter Streamgestöber-Manier tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Jedes Hörbuch ist ein neues Abenteuer. Deins beginnt genau jetzt. Im Streaming-Abo Audiotheker Club kannst du für 8,99 im Monat unbegrenzt hören. Als kleines Special für die Podcast-Community bekommst du ein gratis Kennenlern-Abo für 45 Tage anstatt nur 2 Wochen. Einfach online auf audiotheker.de/45 Tage den Code 45 Tage eingeben. Besonders cool ist, dass es hier keine Abo-Falle gibt, weil du vergessen hast zu kündigen. Also audiotheker.de/45 Tage. Viel Spaß beim Hören.